Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum.
Willkommen, liebe Hörer, zum Funkmagazin, zur Gemeinschaftssendung der deutschsprachigen Redaktionen im Medienverein Funkforum. Begrüßt Sie im Monat Juli Melitta Hengel aus dem Studio 5 Kirchen. Ganz neue Themen erwarten Sie auch diesmal bei uns. Hier gleich der Überblick zu unserem Angebot. Orgelsommer in Medias. Ein Ungarndeutscher in den USA. Studienexkursion Marmaros, Moldau-Klöster und Siebenbürgen, Wetterbe in den Karpaten. Internationales Karfilch-Klavier- und Kompositionswettbewerb-Festival in Hermannstadt. Brasilien-Deutsche in Temeswar. Und Sommerferien einer bundesdeutschen Studentin in Temeswar. Das sind also die Themen im Funkmagazin im Monat Juli. Ich wünsche Ihnen beste Unterhaltung dazu.
Wir sprechen Ihre Sprache.
Der erste Beitrag kommt diesmal von unseren Kollegen bei Radio Bukarest. Der Orgelsommer in Mediasch feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Seit 1975 lädt der Orgelsommer jährlich von Juni bis Oktober zahlreiche Künstler aus aller Welt in die spätgotische Margaretenkirche ein. Auch in diesem Jahr stehen neben Orgelkonzerten auch Barockensembles, Kammermusik, Chöre und mehr auf dem Programm. Edith Tod trägt als langjährige Organistin maßgeblich zur Tradition und Qualität des Festivals bei. Sie begeistert nicht nur musikalisch, sondern setzt sich auch aktiv für den Erhalt und die Weiterentwicklung dieser reichen Kulturtradition ein. Über das runde Jubiläum sprach mit Edith Tod Monika Strava von Radio Bukarest.
Edith, kannst du uns kurz erzählen, wie der Orgelsommer Mediasch ursprünglich entstanden ist?
Ich weiß von einer von meiner Vorgängerinnen, Rosemarie Wagner. Sie stammte aus Helsdorf und kam 1972 oder 73 nach Mediasch als studierte Organistin. Sie hat in Bukarest studiert. Man weiß von Kronstadt, die haben schon 53 oder so angefangen mit regelmäßigen Konzerten. Ich weiß nicht, wann es in Hermannstadt losging, aber dann 1975 hat sie das auch eingeführt. Wahrscheinlich gab es damals schon so eine kleine Tournee von Organisten aus dem In- und Ausland, die in Kronstadt, Hermannstadt, Schäßburg und Mediasch gespielt haben.
War das damals genauso wie heute? Gab es einen bestimmten Tag, an dem Konzerte aufgeführt wurden?
Das kann ich dir nicht genau sagen, welches der Tag damals war. Ich weiß, dass dieser Montag mit Hermannstadt dann auch zusammengekoppelt wurde, Montag in Mediasch und Mittwoch in Hermannstadt. Ja, und dann kam Erich Türk nach Mediasch in den 90er Jahren und bei ihm war das praktisch, dass der Konzerttag Montag ist.
Welche Bedeutung hat auch heute der Orgelsommer für die Stadt Mediasch, aber auch für die Region?
Ja, ich denke, es gibt nicht sehr viele kulturelle Angebote in Mediasch und insofern ist das etwas sehr Stabiles, was wir hier bieten, schon seit 50 Jahren eben. Und die Menschen wissen, es gibt jeden Montag ein Konzert. Natürlich hat sich der Orgelsommer auch gewandelt im Laufe der 50 Jahre. Sein Name Orgelsommer sagt, dass wir irgendwann nur mit Orgelmusik begonnen haben. Aber in den letzten 20 Jahren sind dann nach und nach auch andere Konzerte reingekommen. Chorkonzerte oder Kammermusik oder auch Soloinstrumente wie Gitarre.
Wie wird der Orgelsommer von der lokalen Bevölkerung angenommen?
Ja, ich bin schon seit 26 Jahren hier, also die Hälfte des Orgelsommers habe ich erlebt. Und es ist sehr interessant, im Laufe der Jahre gab es immer wieder einen Kern von Menschen, der gekommen ist. Mhm. Und dazu natürlich auch viele Touristen, aber dieser Kern hat sich gewandelt. Zurzeit haben wir einen Kern, der sehr jung ist. Und das ist schön, das bringt Hoffnung. So, Mediasch ist nicht die Stadt der Kultur. Ich verstehe das nicht, warum so wenig Leute auch dieses Angebot annehmen. Wir haben Glück mit den Touristen und eben mit diesem Kern. Wir machen viel Werbung. Es ist nicht so, dass wir keine Werbung machen würden. Wer weiß.
So, die Orgel der Margaretenkirche spielt natürlich die zentrale Rolle. Die Künstler, was meinen Sie von der Orgel, wenn Sie die Orgel bespielen?
Also es ist für alle so, dass sie sich wohlfühlen und dass sie auch immer wieder kommen möchten. Es ist ein großer Andrang. Ich kann nicht immer alle annehmen. Ja, es ist natürlich eine sehr wertvolle Orgel. Dieses Alter der Orgeln ist in ganz Europa nicht so sehr verbreitet. Natürlich, die Gemeinden hatten Geld und haben sich neue Orgeln bauen lassen.
Wird auch die Tobsdorfer Orgel gespielt?
Ja, immer. Ja, seit 23 ist sie ja bei uns und die Organisten sind sehr glücklich, dass sie beide Orgeln spielen können.
So, in diesem Jahr zum 50. Jubiläum gab es auch ein Geldproblem, aber man hat es schön gelöst mit dem Benefizmarathon in Hermannstadt. Wie ist die Aktion gelaufen?
Diese Aktion war wunderbar und ich bin sehr, sehr froh und sehr dankbar, dass sich ein Team dafür eingesetzt hat. Also wir haben wirklich zusammengearbeitet. Ja, unsere Pfarrer sind gelaufen, viele junge Menschen aus unserer Gemeinde oder auch von außerhalb, die gerne in Konzerte kommen. Unser Administrator ist gelaufen und Familien von unseren Pfarrern. Ja, es ist einfach wunderbar gewesen und wir haben das Geld zusammenbekommen.
Hat man die ganze Summe zusammenbekommen?
Und noch viel mehr.
Was wünschst du dir für die Zukunft persönlich von dem Orgelsommer? Gibt es so ein paar kleine Wünsche?
Ich kann nicht sagen, dass ich jetzt, weil ich jedes Mal beglückt werde mit wunderbaren Organisten, die kommen. Aber was ich mir wünsche, dass tatsächlich so ein Team bleibt. Ich liebe es, im Team zu arbeiten, auch wenn ich schon den Überblick habe. Aber wenn jeder seins einbringt, dann ist es einfach ein schönes Puzzle, das am Ende herauskommt. Und ich fühle mich nicht so müde.
Dann wünschen wir viel Durchhaltevermögen und auch einen schönen Orgelsommer in diesem Jahr und in den kommenden Jahren.
Ganz herzlichen Dank, Monika.
Das, liebe Hörer, war der Beitrag unserer Kollegen von Radio Bukarest. Die deutsche Redaktion von Radio Bukarest ist der deutsche Inlandsdienst der rumänischen Rundfunkgesellschaft. Die Sendungen sind täglich empfangbar, montags bis samstags zwischen 14 und 15 Uhr Ortszeit, also 13 bis 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit, sowie sonntags zwischen 10.20 Uhr und 10.30 Uhr Bukarestzeit auf mehreren Mittelwellenfrequenzen in verschiedenen Gebieten Rumäniens sowie in den Grenzregionen des Landes. Die Sendegebiete und die einzelnen Frequenzen sowie Aktuelles aus der Redaktion finden Sie online unter www.radiobukarest.ro.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Aus Bukarest geht es jetzt weiter nach Ungarn. David Drexler lebt in Ohio und Florida in den USA, stammt aber aus der Branau aus Ungarn und hat hier in den vergangenen Jahren seine Verwandtschaft erkundet und feste Freundschaften geknüpft. Gábor Schultheis besuchte ihn und sprach mit ihm über seine Lebensgeschichte.
Wir sitzen jetzt hier im Wohnzimmer von David Drexler. Wir hätten dieses Gespräch auch in Ungarn führen können, aber das Leben hat es so gebracht, dass wir in Florida sprechen. Es ist ein sehr, sehr weiter Weg von Ungarn nach Florida. Sprechen wir ein bisschen über die Anfänge. Wie hat dein Leben angefangen und wie bist du in Verbindung mit Ungarn?
Meine Eltern waren in Ungarn geboren, Boriat und Ivandarde in Baranya. Und für 500 Jahre vor war eine Verwandtschaft in Ungarn als Deutscher, Ungarischer. Und sie sind in 1957 zu Amerika gekommen, von Deutschland. Und so ich bin in USA so aufgewachsen, aber die deutsche-ungarische Wege. Ich konnte nicht Englisch. Meine erste Sprache war Deutsch, so boreatisch Deutsch. Und dann so weitergemacht, meine Mutter und Vater, sie haben Business angefangen und dann ein anderes Business und ein paar Businesses. Und sie haben gut gemacht in Amerika. Und dann in 1985 haben sie sich einen Platz ausgewählt in Florida und ein Haus gebaut on the West Coast von Florida, so 20 Meilen nord von Fort Myers. Und so weiter machen, und sie sind jetzt lang gestorben, und ich mache weiter mit die Businesses, und sie gehen alle ganz gut, und ich habe mein Haus hier in Florida, und meine größte Freude ist, wann ich kann meine Verwandtschaft und Freunde, gute Freunde von Ungarn da habe mit mich in Florida. Das ist meine größte Freude. Und es bringt mich Freude zu einem Stück wieder erleben, wie ich aufgewachsen sein als Kind. So die ungarische Wege, die ungarische Essen, kochen zusammen mit meinen ungarischen Freunden, Suppe und Burger und so verschiedene Sachen, Lecho, Satrasch, alles die gute Essen, was wir gegessen haben als Kinder. So, viel Freude da mit meiner ungarischen Verwandtschaft und guten Freunden in Florida.
Diese ungarische Verwandtschaft und diese ungarischen Freundschaften reichen aber nicht auf eine lange Zeit zurück, weil du hast am Anfang deines Lebens noch vielleicht nicht gewusst oder gesucht, wo du herkommst. Und es gab mal einen bestimmten Zeitpunkt, wo du diese ungarische Linie oder diese ungarische Verwandtschaft erneut entdeckt hast. Wie ist das geschehen?
Ja, ich habe immer gedacht, dass wir von Deutschland sind. Und nach meiner Mama, sie gestorben ist in 2012, ich denke, ja. Dann habe ich die Mama so ihre Papiere nachgeschaut und alles so Sachen. Und habe ich herausgefunden, dass sie vieles Verwandtschaft noch in Ungarn sein, nicht noch in Deutschland. Und das hat mich mehr interessiert, weil mein ganzes Leben habe ich mit meiner deutschen Verwandtschaft unterhalten. So, das hat mich sehr interessiert, dass ich Verwandtschaft habe in Ungarn, wo meine Eltern geboren sind, sehr interessiert. Und dann in 2015, ich denke, war der erste Mal, wie ich zu Ungarn kommen sein. Und jetzt ist alles für mich Ungarn. Und ich gehe jedes Jahr fast einmal, zweimal zu Ungarn. Und sie kommen auch her, meine Verwandtschaft, zu Amerika. Und es bringt mich viel Freude, dass ich so zurück kann kommen zu meiner Wurzelverwandtschaft und gute Freunde auch in die letzten 10 Jahre in Ungarn.
Sprechen wir ein bisschen über dein früheres Leben hier in den Vereinigten Staaten. Ich möchte das ein bisschen auch mehr verstehen, diese Verbundenheit, diese neue Verbundenheit zu Ungarn. Wie bist du erzogen worden zu Hause hier in Amerika? Habt ihr Ungarisch gegessen? Habt ihr Deutsch gegessen? Du hast schon gesagt, ihr habt Deutsch gesprochen. War das eine starke Verbundenheit in deinen Jugendjahren zum deutschsprachigen Raum, damals zu der Verwandtschaft in Deutschland?
Ja, eigentlich haben wir, für mich und meine Brüder, haben wir erst Deutsch gelernt und dann Englisch. Und wir waren mit anderen Leuten, was auch von Ungarn und Deutschland sind, verwandelt hier in 1957 zu Amerika. Und wir waren so eine Gruppe, und wir hatten unsere eigene evangelische Kirche, was Deutsch gesprochen hat. Und so, wir waren so eine Banda zusammen mit all den Leuten, und wir haben so aufgewachsen, wie die Leute in Ungarn, die ungarische Deutsche, ganz dasselbe, das Essen, unsere Wege, unser Dialekt, alles dasselbe. Und wie ich erst einmal zu kommen sind zu Ungarn, meine Verwandtschaft, sie haben sich gestaunt, dass da jemand in Amerika lebt, was genauso aufgewachsen sein wie sie in Ungarn. Es war unglaublich zu den Leuten.
Sprechen wir jetzt ein bisschen darüber, dann, wie du diese ungarische Verwandtschaft gefunden hast. Weil du hast ja gesagt, du hast nur die deutsche Verwandtschaft gekannt bis zum Tod deiner Mutter.
Ja.
Wie hast du diese ungarische Verwandtschaft gefunden?
Ja, das ist eine gute Frage. So nach dem Krieg, wir wissen, dass der Krieg, manche sind mit den Deutschen zusammen verbunden im Krieg und manche waren treu zu Ungarn. Es ist eine schöne Geschichte als Krieg, aber so war's. Und meine Verwandtschaft, was treu zu Ungarn waren, sie sind geblieben in Ungarn. Und das waren meine Verwandtschaft, was ich nicht könnte. Die Mama und meine Papa haben sich unterhalten mehr mit meiner Verwandtschaft in Deutschland, weil sie waren auch mit die Deutschen ihrer Familie in die Zweite Weltkrieg.
Waren die Eltern vertrieben aus Ungarn?
Sie waren vertrieben aus Ungarn, ja.
Und wie konnte man dann wieder diese Linie aufgreifen oder diesen Verwandtschaftsstrang aufgreifen? Wie hast du dann praktisch deine Verwandten in Boryad und in Ivandarda gefunden? Weil, wie du gesagt hast, du hast ja nichts gewusst von ihnen, bevor die Mutter verstorben ist.
Well, ich habe meine Tante gefragt in Deutschland und eine Tante hier in Amerika. Und sie haben mich viel erzählt, wie es alles gegangen ist in Ungarn als Kinder. Sie waren so Teenager, wann sie gekommen sind, zu rausgetrieben von Ungarn und zu Deutschland gegangen. So ihre Kindheit und ihre Wege, ihre Koche, ihre alles so, die formative Jahre waren in Ungarisch so gelernt. Und so, ich habe die Leute gefunden durch die Kirche. Die erste Anruf war in die evangelische Kirche in Boryad, habe ich angerufen und gefragt, wo die Leute sind mit dem letzten Namen, was verwandt mit mich waren. Das war der erste Anruf für mich. Und jemand hat...
Das war die Drexler-Seite oder die...
Ungebille.
Ungebille von der Mutter.
Ja, von der Mutter. Und jemand, an die Zeit war noch, könnte noch die Familie von weit weg. So die viele Jahre. Sie war eine ältere Frau und hat noch gekannt meine Familie vor dem Zweiten Weltkrieg.
Liebe Hörer, Sie hörten soeben einen Beitrag aus dem Studio in Fünfkirchen. Zu hören ist die deutschsprachige Radiosendung in Ungarn, Treffpunkt am Vormittag, täglich von 10 bis 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf dem Sender der Nationalitäten auf 873 und 1188 Kilohertz mit der Welle landesweit in Ungarn sowie in den Grenzgebieten des Landes, aber auch online unter www.mediaclick.hu.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Beim Funkmagazin geht es jetzt zu unseren Kollegen in Neumarkt weiter. Vom 12. bis 19. Juli 2025 hat die Studienexkursion Marmoros, Moldau, Klöster und Siebenbürgen, Väterbe in den Karpaten stattgefunden. Die Exkursion führte in eine echte ostmitteleuropäische Lebenswelt, in eine Region, die historisch von verschiedenen Kulturen geprägt ist, darunter Rumänen, Ungarn und Siebenbürger Sachsen. All das widerspiegelt sich in der Architektur, in den Traditionen und in der Küche der Region. Die Reisegruppe hat Holzkirchen, Moldau-Klöster und auch siebenbürgische Wehrkirchen besucht, aber auch eine Reise mit der Wassertalbahn stand auf dem Programm. Veranstaltet wurde die Exkursion vom Institut für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilian-Universität München. Einzelheiten erfahren wir von Florian Kürer-Wielach, Mitorganisator der Studienreise. Das Gespräch führte Gabi Mesei.
Uns war es wichtig, auch mal in einer Ecke zu fahren, die jetzt nicht ganz so bekannt ist wie das Süd Siebenbürgen, aber mindestens genauso schön und interessant ist. Deswegen haben wir uns dieses Jahr entschieden, unter anderem eben nach Nord Siebenbürgen zu fahren. Wir haben 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das ist gerade die richtige Gruppe, um eine Studienreise angenehm, interessant, aber nicht zu stressig zu gestalten.
Erzählen Sie uns von Ihrer bisherigen Erfahrung auf der Studienexkursion.
Ja, wir sind ja zuerst in der Marmarosch gelandet, haben uns da natürlich für die Zipser Sachsen interessiert. Wir sind mit der Wassertalbahn gefahren, das war natürlich ein erster Höhepunkt. Habe ich schon ein paar Mal gemacht mit Gruppen, das ist natürlich immer ein sehr schönes Erlebnis. Und es ist auch für die Gruppe gut, weil da kommt man mal zum Plaudern und lernt sich gegenseitig kennen. Wir haben auch die berühmten Holzkirchen im Isartal besucht, die ja weitgehend UNESCO-Weltkulturerbe sind. Auch das natürlich sehr beeindruckend. Für uns ist es immer wichtig, dass wir nicht nur ausschließlich die deutsche Kultur und Geschichte machen, sondern die anderen Bevölkerungsteile, die hier lebten und leben, in ihrer Kultur mit berücksichtigen. Dann haben wir die Seite gewechselt, indem wir über die Karpaten gefahren sind und sind in die Südbukowina gefahren. Wir wären natürlich sehr gerne auch wieder in den Norden der Bukowina, in die Ukraine gefahren, aber das ist leider dieses Jahr nicht möglich und wir hoffen sehr, dass das wieder mal möglich ist. Aber die Südbukowina bietet natürlich auch einige Höhepunkte und wir hatten gestern einen sehr vollen und großartigen Tag in den Moldau-Klöstern. Und jetzt haben wir wieder die Seite gewechselt und sind in Bistrița gelandet.
Welche Themen oder Bereiche interessieren Sie besonders im Zusammenhang mit der Exkursion?
Ja, also ich muss sagen, ich finde jede einzelne Station, die wir bis jetzt besucht haben, sehr, sehr interessant. Einiges kannte ich ja schon, manches ist auch für mich persönlich neu, aber ich muss schon sagen, für den Historiker ist natürlich das Sieget Memorial sehr, sehr interessant, das ehemalige Gefängnis, wo das eben heute zum Museum und zur Gedenkstätte umgebaut wurde und das schon sehr viel von den traurigen Seiten der Geschichte dieses Landes und seiner Bewohner erzählt. Und wir waren auch in der Synagoge in Sieget und das ist natürlich auch eine sehr, sehr interessante Angelegenheit, wenn man den Blick auch auf andere Minderheiten richtet. Und natürlich waren auch die Moldau-Klöster ein Höhepunkt. Die sind mir persönlich zwar schon gut bekannt, aber ich freue mich immer sehr, wenn ich Mitreisende dafür begeistern kann, für die rumänische Kultur, für die jüdische Kultur, für die deutsche Kultur in der Region.
Gibt es bestimmte Herausforderungen, die Sie erwarten?
Also die touristischen Herausforderungen, die nimmt mir zu einem Großteil mein Kollege ab, der eben Profi ist im Tourismusbereich, Trajan Almaschan, der in Klausenburg tätig ist und mit mir schon seit vielen Jahren diese Reise macht. Aber die vielleicht größte Herausforderung für mich als sozusagen konzeptionellen und inhaltlichen Begleiter ist, den Leuten klarzumachen, wie diese verschiedenen Regionen funktionieren und dass man eben andere Maßstäbe anlegen muss als in Deutschland oder in Österreich und eben die Komplexität dieser Kulturen in der Marmarosch, in der Bukowina und in Siebenbürgen verständlich zu machen, ohne sich zu komplizieren.
Was war für Sie bisher die größte Überraschung oder das Highlight der Exkursion?
Also wie gesagt, also ich glaube, dass das lauter Highlights sind, aber natürlich besonders beeindruckend ist einerseits die Fahrt mit der Waldbahn im Wassertal und andererseits sind natürlich die Moldau-Klöster schon etwas ganz, ganz Besonderes.
Welche Erkenntnisse nehmen Sie aus der Exkursion mit, die für Ihr Studium oder Ihre berufliche Zukunft relevant sein könnten?
Also für mich ist die wichtigste Erkenntnis, dass man Menschen auch hier in die Region bringen soll und muss, damit man die Region bekannt macht und auch verständlich macht. Unsere Reisegruppe hat eine sehr angenehme Mischung aus akademischem Publikum, interessierten Österreichern und Deutschen, aber wir haben auch sehr viele Deutsche aus Rumänien mit, die vielleicht Siebenbürgen schon gut kennen oder das Banat gut kennen, aber nicht die Ecken, die wir jetzt besuchen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der ganz, ganz wichtig ist. Das eine ist das Studium am Schreibtisch und im Archiv, aber andererseits ist es sehr, sehr wichtig, hier mit den Menschen in Kontakt zu kommen, die Landschaft zu sehen. Und so kann man nochmal historisch und auch gegenwärtig ganz was anderes vermitteln, als wenn man vielleicht nur ein Buch schreibt.
Welche waren die Eindrücke der Teilnehmer?
Also wir sind jetzt gerade bei der Hälfte der Reise. Uns steht ja noch Nord-Siebenbürgen bevor. Da wird nochmal sehr viel dazukommen an positiver Rückmeldung. Und bis jetzt haben wir sehr, sehr viele positive Rückmeldungen. Und das hat eben damit zu tun, dass Land und Leute hier wahnsinnig aufgeschlossen sind, dass das Essen gut ist, dass die Organisation gut ist. Und deswegen kann ich eigentlich momentan nur Positives berichten. Dass es regnet, fällt dann gar nicht mehr so auf.
In den kommenden Minuten folgt noch ein zweiter Beitrag der Kollegen von Radio Neumarkt. Die 29. Auflage des internationalen Karl Filtsch Klavier- und Kompositionswettbewerb-Festivals fand in diesem Jahr zwischen dem 8. und 12. Juli in Hermannstadt statt. Daran nahmen 35 Nachwuchspianistinnen und Pianisten teil. Das Programm war mannigfaltig und bezaubernd und das Publikum begeistert. Hauptveranstalter wie jedes Jahr war die Hermannstädter Staatsphilharmonie. Wie das diesjährige internationale Festival in Hermannstadt war, sowie weitere Einzelheiten erfahren Sie von Michael Kohlibaba, Sekretär für Marketing und Kommunikation der Staatsphilharmonie Hermannstadt, im Gespräch mit Imola Munteanu von Radio Neumarkt.
In Hermannstadt der Nachhall des 29. Internationalen Karl Filtsch Klavier- und Kompositionswettbewerbsfestival ist noch immer im Thalia-Saal und in unseren Herzen zu hören. Der bedeutendste Klavierwettbewerb Siebenbürgens ehrte einmal mehr den Geist des jungen Musikgenies Karl Filtsch. Vom 8. bis 12. Juli hatten wir in Hermannstadt das Vergnügen, einige der vielversprechendsten Pianisten der neuen Generation oder solche, die sich noch auf ihre ersten Karriereschritte vorbereiten, zu empfangen. Es war nur natürlich, dass Hermannstadt das städtische und kulturelle Zentrum des Filtsch Heimatstadt am nächsten liegt, das Erbe dieses Wunderkindes würdigen sollte. Gleichzeitig sollte jungen Musikern die Möglichkeit gegeben werden, ihr Debüt unter den günstigen Bedingungen zu geben, immer mit Blick auf die Zukunft. Dieses Jahr gab es rund 35 Teilnehmer in den drei Alterskategorien aus Rumänien, aus der Republik Moldau, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Bulgarien, Irland, Japan und China. Der jüngste Teilnehmer wurde gleich am ersten Tag des Wettbewerbs 9 Jahre alt. In der Kategorie C waren auch Namen aus den Vorjahren vertreten, wie Pavel Patrike, Alexei Ormanji, Maya Kahlo, Inia Kutova oder Maya Perdiu, Gewinnerin des Karl Filtsch Sonderpreises 2022, die sich inzwischen bemerkenswert entwickelt hat und in der letzten Saison sogar in der Philharmonie in Hermannstadt ein wunderschönes Konzert gab. Also den Vorsitz der Jury dieses Jahr hatte der berühmte Pianist Bodi Jarczyki inne, neben internationale Pianisten, Komponisten und Dirigenten Christian Lupesch, Nadia Preissler, Miguel Campos Neto, Alessandro Marano, Michel Bourdoncle, Henriette Gärtner.
Ja, und was kannst du uns über das Programm des Wettbewerbs sagen?
Sonaten, romantische und zeitgenössische Werke standen auf dem Programm. Das Publikum war von dem Talent und dem Einsatz der Pianisten, die natürlich Kompositionen von Karl Filtsch, aber auch Werke von Mozart, Chopin, Bach, Liszt, Beethoven und Prokofiev spielten, absolut begeistert. In der Endrunde der Kategorie C traten Inia Maria Kutova und Shi Wen Yang mit Robert Schumanns Konzert für Klavier und Orchester, Opus 54, und noch eine chinesische Pianistin, Tai Wei Huang, mit Ludwig van Beethovens Konzert für Klavier und Orchester Nummer 3. Am Freitag, dem 11. Juli, wurde eine besondere Gala für die A- und B-Preisträger veranstaltet, die Preise im Gesamtwert von rund 4.000 Euro erhielten. Ebenfalls am Freitag gab der italienische Pianist Alessandro Marano, Mitglied der Jury und Spezialist für das Liszt-Repertoire, ein außergewöhnliches Konzert. Ebenfalls unter der Schirmherrschaft des Festivals fand am 8. Juli im Spiegelsaal des Deutschen Forums die 4. Ausgabe des musikalisch-literarischen Salons von Mühlbach nach Wien statt. Die Protagonisten waren Henriette Gärtner aus Deutschland, international renommierte Konzertpianistin, Milan Solomon, junger Pianist, Preisträger des Karl Filch-Wettbewerbs, Schauspieler Katalin Ginne aus Hermannstadt, Erzähler, und Dagmar Dusel aus Deutschland, die Schriftstellerin und Koordinatorin des künstlerischen Programms.
Und wie war die Preisverleihung und wer hat den großen Preis des internationalen Karl Filch Klavier- und Kompositionswettbewerbs gewonnen?
Natürlich, das Orchesterfinale der Kategorie C erwies sich auch in diesem Jahr als echter Test für die Künstler, aber auch als wahrer Genuss für das Publikum. Die Ergebnisse sind so. Erster Platz Inia Maria Kutova aus Rumänien, zweiter Platz Huang Tai Wei, China, dritter Platz Yang Xiwen, auch aus China, und Walter Kraft Preis und Erwähnung für Alexei Emanuel Ormanji aus Rumänien und auch Maya Perdue, Japan und Irland. Die Gewinnerin des ersten Preises, 17 Jahre alt, Inia Maria Kutova, erhielt 3000 Euro und auch wird zu Konzerten mit den Philharmonikern von Hermannstadt und Neumark angeladen. Die Gewinner des zweiten und dritten Platzes erhielten 2000 Euro und 1000 Euro.
Und woher kommen die Finanzen für die Philharmonie eigentlich?
Also mit über 10.000 Euro wird das Wettbewerbsfestival von der Staatlichen Philharmonie in Hermannstadt mit Unterstützung des Rathauses und des Kreises Hermannstadt organisiert, zusammen mit wichtigen Partnern aus der Gemeinde und den Medien, denen wir danken möchten. Dem Deutschen Konsulat in Sibiu, in Hermannstadt, dem Demokratischen Forum der Deutschen in Rumänien, dem Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales, dem Haus des Deutschen Ostens, der Siebenbürgisch-Sächsischen Stiftung, dem Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Alling-Argerich-Stiftung, Heimatgemeinschaft der Deutschen aus Hermannstadt und Yamaha.
Das klingt gut. Und nächstes Jahr ist ein rundes Jubiläum eigentlich. 30 Jahre Karl Filch Klavier- und Kompositionswettbewerbsfestival. Bereitet sich die Hermannstädter Philharmonie extra dafür vor? Kannst du uns, Mihai Kolibaba, schon jetzt einige Einzelheiten darüber verraten?
Genau, natürlich, die Emotionen für diese Ausgabe kochen noch hoch, aber für uns, das Organisationsteam, beginnt bereits das Fieber der Vorbereitungen für nächstes Jahr. 2026 findet das Wettbewerbsfestival zum 30. Mal statt und wir setzen große Hoffnungen in dieses Ereignis. Karl Filch lebte nur 15 Jahre, aber sein Genie ist unsterblich. Deshalb wollen wir seinen Namen und sein Werk so weit wie möglich weitertragen. Um möglichst viele Teilnehmer zu gewinnen, werden wir schon bald die Anmeldungen auf der Website der Philharmonie sowie auf der speziellen Website filchpianocompetition.com starten. Sowohl in den Wettbewerbsrunden als auch im Galakonzert werden erneut Werke von Karl Filch auf der Bühne der Philharmonie zu hören sein und das Preisgeld für die Teilnehmer beträgt 10.000 Euro. Mit Engagement, mit Ernsthaftigkeit und der Unterstützung unserer Partner werden wir eine weitere erfolgreiche Ausgabe möglich machen. Wir danken Ihnen.
Liebe Hörer, Sie hörten ein Interview der Kollegen von Radio Neumarkt. Die deutsche Sendung von Radio Neumarkt ist montags bis samstags live empfangbar ab 21 Uhr örtlicher Zeit, also 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit, sowie um Mitternacht mitteleuropäischer Zeit auf 92,3, 96 und 106,8 MHz Ultrakurzwelle in ganz Siebenbürgen, aber auch montags bis freitags zu denselben Uhrzeiten auf F97, 1323 und 1593 kHz Mittelwelle. Online kann man die Sendungen im Livestream mithören auf der ungarischsprachigen Seite von Radio Mureș, das ist marosvasarhelyi-radio.ro, und Aktuelles aus der Redaktion finden Sie online unter radioneumarkt.ro.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
In den folgenden Minuten geht es zu den Kollegen nach Temeswar weiter. Was verbindet die Donauschwaben mit Brasilien? Und was hat Temeswar mit brasilianischen Liedern und schwäbischen Tänzen zu tun? Ein Abend im Adam Müller Guttenbrunn Haus gab auf beeindruckende Weise Antwort mit Polka, Samba und jeder Menge Gefühl. Der große Festsaal Karlsinger war bis auf den letzten Platz besetzt. Dani Spataru von der Deutschen Radio und der Deutschen TV-Sendung in Temeswar war dabei und berichtet.
Ein außergewöhnlicher Abend, der zeigte, Kultur kennt keine Grenzen und sie kann Brücken schlagen von der Bega bis nach Brasilien. Die Geschichte beginnt im Jahr 1951 weit weg von Temeswar. Damals verließen knapp 2500 Donauschwaben ihre Heimat, viele davon aus dem Banat, und machten sich auf dem Weg nach Südamerika. In Brasilien gründeten sie das Siedlungsgebiet Entre Rios. Dort pflegen sie ihre Sprache, ihre Bräuche und ehren bis heute ihre Vorfahren als Pioniere. Nikita Geier, Koordinatorin der Donauschwäbischen Kulturstiftung in Entre Rios.
Seit 1951, als 2446 donauschwäbische Pioniere unsere Siedlung in Entre Rios gegründet haben, bewahren wir mit Stolz unsere Sprache, unsere Bräuche und unsere Geschichte. Deshalb stehen wir heute auch hier, um genau das mit Ihnen zu teilen. Diese Tradition, die gemeinsam bewahrt, neu erlebt und gefeiert werden. Diese Formation ist Teil von über 35 Kulturgruppen, die wir in den Bereichen Musik, Tanz, Gesang und Theater mit viel Herzblut fördern. Die Teilnahme an all diesen Gruppen ist kostenlos und darüber hinaus bieten wir auch Musik- und Instrumentalunterricht in rund 30 verschiedenen Modalitäten an.
Es ist ein wunderschönes Erlebnis für alle in der Gruppe und wir sind sehr dankbar. Wir haben heute, wie im Programm gesagt, mehr als 36 Kulturgruppen. Wir haben auch instrumentale Musikunterrichte, das Museum, das Heimatmuseum zu führen, die deutschsprachige Zeitschrift Entre Rios, die Radiosendungen und dann, es ist schon viel Arbeit dabei.
Mit dem schwungvollen Lied Wenn die Schwaben lustig sind, eröffnete das Tanzensemble aus Entre Rios den Abend in Temeswar. 17 Tänzerinnen und Tänzer zwischen 18 und 52 Jahren brachten die Bühne zum Beben. Schwäbische Polka traf auf brasilianische Samba, Banater Tracht auf tropische Lebensfreude. Ein Fest der Freude, das nicht nur kulturelle Vielfalt zelebrierte, sondern auch die tiefe Verbindung zwischen Kontinenten und Generationen. Eine der Organisatorinnen der Veranstaltung, Beatrix Ferenc-Gross, erklärte, wie es zu diesem besonderen Abend kam.
In Ungarn, in Pilisvörösvár, war das Treffen des Weltdachverbands der Donauschwaben. Und da sind sie jedes Mal dabei, auch die Schwaben aus Brasilien. Und sie haben an dieses Event ihre Europatournee auch da angehängt, sozusagen. Und sie sind nach Temeswar von Pilisvörösvár gekommen. Ja, das ist schon so eine Sache. Sie sprechen so ein schönes Schwäbisch, also so einen schönen Dialekt. Und es fällt ihnen schwerer, Hochdeutsch zu sprechen als Schwäbisch. Und das finden wir hier im Banat ganz toll, dass sie nach so vielen Jahren ihr Dialekt behalten haben und ihre Sprache und Schule und Kultur und alles in Deutsch. Und für uns ist das auch so ein Beispiel, denn wir sind wenige und wir müssen das auch machen. Also auch Kultur und Sprache, Dialekt, egal, wir müssen das alles weiterführen.
Oh,
Die Donauschwaben aus Brasilien haben nicht nur ihre Geschichte mitgebracht, sondern auch Musik, Tanz und Lebensfreude. Und Temeswar hat sie mit offenen Armen empfangen. Es war ein Abend, der gezeigt hat, dass auch wenn uns die Wege der Geschichte manchmal voneinander trennen, die Kultur bringt uns immer wieder zusammen.
Und mit dem letzten Beitrag bleiben wir jetzt noch in Temeswar. Eine bundesdeutsche Studentin mit rumänischen Wurzeln verbringt ihre Sommerferien in Temeswar. Ihre Großmutter war eine bekannte bundesdeutsche Politikerin, die eine besondere Beziehung zu Rumänien noch vor der Osterweiterung der Europäischen Union pflegte. Als Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags im Zeitraum 2002 bis 2009 reiste Dr. Susanne Kastner des Öfteren nach Rumänien. Sie verliebte sich in das Land und legte dort selbst Hand an, wo die Politik nicht ausreichte. So gründete sie beispielsweise in Lipa bei Orod ein Familienhaus für Waisenkinder, das sie bis heute weiter unterstützt. Und mehr noch, sie brachte ihre Kinder nach Rumänien, damit auch sie Land und Leute kennenlernen. So kam es, dass eine ihrer Töchter einen Siebenbürger Sachsen aus Hermannstadt heiratete. Deren Tochter Mayra Homm ist jetzt Studentin in Berlin und sie verbringt ihre Sommerferien in Temeswar, wo sie ein Praktikum bei deutschen und deutschsprachigen Institutionen absolviert. Auf der Liste dieser Institutionen stand auch die deutsche Redaktion von Radio Temeswar. Adiar Dilan zeigte ihr die Räumlichkeiten des Regionalstudios und führte mit ihr anschließend folgendes Gespräch.
Mein Name ist Mayra Homm, ich bin 21 Jahre alt und ich komme aus Kassel. Das ist circa in der Mitte von Deutschland, in der Nähe von Frankfurt, aber ich stehe jetzt in Berlin.
Was studieren Sie?
Kultur und Technik heißt der Studiengang. Ist ein sehr interdisziplinärer Studiengang. Da geht es hauptsächlich darum, unterschiedliche Kulturen kennenzulernen und quasi technisch zu arbeiten, wie zum Beispiel mit Medien.
Sie verbringen Ihre Sommerferien hier im Banat. Wieso?
Ich bin gekommen für 2 Monate, um die Stadt etwas besser kennenzulernen, weil es hier ja sehr viele Minderheiten auch gibt. Und ich finde, dass die Stadt sehr kulturreich ist. Und ja, ich denke, es ist die perfekte Anlaufstelle für das, was ich machen möchte.
Sie unternehmen auch ein Praktikum hier in Temeswar.
Genau.
Welche Institutionen konnten Sie bisher besuchen?
Bisher war ich beim Staatstheater und beim Deutschen Kulturzentrum. Und jetzt bin ich beim Radio und morgen werde ich zum Konsulat gehen.
Welche sind Ihre ersten Eindrücke über Temeswar, über Westrumänien, über Rumänien allgemein?
Ich war das letzte Mal vor 10 Jahren hier und ich kann auf jeden Fall sagen, dass sich sehr, sehr viel verändert hat. Und ich habe das Gefühl, dass auch Temeswar besonders sehr, sehr offen geworden ist. Und man merkt auch, dass es auf jeden Fall eine europäische Stadt ist. Ja, alle Menschen sind sehr offen und ich finde es sehr schön, dass hier so viele Kulturen auch bewahrt werden.
Sie haben gesagt, dass Sie vor 10 Jahren da waren. Welcher ist Ihr Bezug zu Rumänien und zu Temeswar?
Mein Vater kommt aus Mediasch und ich habe in Sibiu gewohnt, bis ich 5 Jahre alt war. Und mein Opa ist Siebenbürger Sachse, deswegen.
Und von der anderen Seite der Familie? Sie haben auch eine Großmutter, die auch ganz bekannt, sagen wir mal so, hier in Rumänien ist.
Ja, genau. Meine Großmutter mütterlicherseits aus Deutschland war Vizepräsidentin im Deutschen Bundestag und hat eine sehr enge Verbindung zu Rumänien gepflegt und hat hier auch zum Beispiel ein Kinderheim.
Waren Sie auch dort auf Besuch?
Ja, ich war jetzt letzte Woche dort und früher natürlich in meiner Kindheit auch viel.
Wie sieht man die deutsche Minderheit aus Rumänien aus der Perspektive eines Bundesdeutschen, eines Menschen, der hauptsächlich in Deutschland lebt?
Ich denke, das kommt sehr auf die Altersgruppe drauf an, aber ich denke, so in meiner Altersgruppe ist es wirklich mittlerweile teilweise nicht mal mehr bekannt, dass es eben diese Minderheiten gibt und gab. Da ich da so ein bisschen mehr Hintergrund habe, weiß ich natürlich auch so geschichtlich mehr Sachen. Ich denke, die Generation von meinen Eltern ist schon sehr informiert darüber und hält das auch für sehr wichtig.
Sie haben auch die Heimattage der Banater Deutschen hier in Temeswar erleben können.
Ja.
Es waren, ich glaube, ungefähr an die 1000 Leute aus Deutschland, aus Rumänien, die sich hier in Temeswar getroffen haben. Wie haben Sie diese Tage empfunden?
Also ich fand es wirklich sehr schön, das dann auch live zu sehen, weil alles, was ich bisher gesehen hatte, war eben in Museen oder ja eher auf dem Papier. Und es war sehr schön, dann quasi diese Tradition auch in echt zu sehen und zu sehen, wie auch junge Leute versuchen, die beizubehalten. Es schien mir sehr, sehr engagiert. Es wurde ja auch eine Person ausgezeichnet für großes Engagement. Und das fand ich sehr beeindruckend, ja. Also ich habe das Gefühl, dass es schon probiert wird, auf jeden Fall am Leben zu halten.
Könnten Sie sich vorstellen, außer diesen 2 Monaten ein bisschen länger hier zu wohnen?
Mhm. Ja, also ich habe tatsächlich drüber nachgedacht. Ich habe auch das Gefühl, dass es mittlerweile sehr, sehr international geworden ist. Und das finde ich immer sehr schön, weil man so auch von unterschiedlichen Leuten lernen kann. Also ich könnte mir schon vorstellen, auch länger hier zu sein, ja.
Was nehmen Sie, wenn Sie jetzt zurück nach Deutschland fahren, mit?
Auf jeden Fall ein paar mehr geschichtliche Fakten, weil ich mich hier auch jetzt noch ein bisschen mehr informiert habe. Und ich bin ja auch im Adam-Müller-Gutenbrunn-Haus und dort gibt es ja auch im 5. Stock dieses Museum, wo man ein paar Eindrücke sammeln kann. Und ich habe auch tatsächlich schon sehr vielen Freunden von mir empfohlen, hierher zu kommen. Ja.
Dankeschön.
Das Interview mit Mayra Homm führte Adiar Dilean von Radio Temeswar. Die deutsche Sendung von Radio Temeswar ist täglich live empfangbar ab 13 Uhr örtlicher Zeit, also 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit, auf 630 kHz mit der Welle in Westrumänien, aber auch in Teilen Ungarns und Serbiens, sowie ab 19 Uhr Ortszeit auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle im Großraum Temeswar. Beide Sendungen sind auch online empfangbar im Livestream unter www.radiotimisoara.ro/asculta.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum.
Liebe Hörer, das war die Juli-Ausgabe vom Funkmagazin. Beiträge von den einzelnen Redaktionen aus der Region finden Sie in unserem Online-Medienforum unter www.funkforum.net. Auch unsere Gemeinschaftssendungen finden Sie eben dort unter Funkmagazin. Es verabschiedet sich nun aus dem Studio in 5 Kirchen Redakteurin Melita Hengel von Ihnen. Bleiben Sie auch weiterhin unseren Sendungen treu und verbringen Sie eine schöne Sommerzeit. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Wir sprechen Ihre Sprache.